herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuner Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschunergemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Wer sieht nicht gerne Filme mit so richtigen Helden? Also ich gucke die gerne so. Krimis, Actionfilme, Spionagefilme. Und wenn ich die dann so anschaue, dann komme ich mir immer so vor wie so ein kleines Lichtlein. Da sieht man diese Helden, solche Oberarme, solche Brustkörbe, Bauchmuskulatur. Denn ist kein Problem zu groß. Die werden verprügelt, stehen auf, schütteln den Kopf und machen weiter. Und dann denke ich an mich, wie ist es, wenn ich mir mal den Kopf anhaue am Spiegelschrank oder sonst irgendwo, wie lange leide ich da dran? Geschichten von Helden. Auf der einen Seite sind sie schön, man guckt sie auch gerne an, man liest sie gerne, man staunt, ist vielleicht überrascht, zu was anscheinend Menschen alles in der Lage sind, aber es entsteht eine Distanz. Man merkt selber, nee, das ist sowas von realitätsfern und fremd, das ist nicht lebbar, das kann nicht funktionieren. Und sagt, okay, dann hat es auch nichts mit meinem Leben zu tun. Dann ist es auch nicht erstrebenswert, so zu sein, wenn man sagt, das funktioniert nicht in echt. In unserem Predigttext haben wir eher das Gegenteil beschrieben. Da ist eher von einem Loser die Rede. Von einem, der vielleicht am Straßenrand sitzen könnte. Und da geht man als Eltern dann dran vorbei mit einem kleinen Kind und sagt, schau nicht hin. Guck nicht so auffällig hin. Guck lieber weg. So ähnlich wird beim Propheten Jesaja der Knecht Gottes beschrieben. Nicht als der strahlende Held, der eine Distanz aufbaut, weil man sagt, da kommen wir sowieso nicht hin, das können wir sowieso nicht erreichen, sondern eher als Loser, vor dem sich die Menschen schämen, mit dem überhaupt etwas zu tun zu haben. Wegzuschauen. Aber um was geht es denn eigentlich bei diesem vordergründigen Verlierer? Bei dem, wo die Menschen sagen, da schauen wir nicht hin, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, das ist negativ. Da sind wir ja sogar noch besser und besser dran als der. Um was geht's? Um was geht's letztendlich an Karfreitag? Wenn wir an diesen Menschen denken, von dem Jesaja da spricht und von dem die Menschen sich distanzieren. Um was geht's? Eigentlich um eine Freudenbotschaft. Ich glaube, das vergessen wir an Karfreitag immer. Es geht um eine Freudenbotschaft. Klar, wir denken an das, was dort auf Golgatha geschehen ist. Aber eigentlich machen wir keine Beerdigung, sondern ein Freudenfest. Weil mit Karfreitag es anfängt, dass Gott sein Reich auf dieser Welt wieder aufbaut und sagt, es gibt nichts auf dieser Welt, was die Menschen von mir trennen kann. Es ist nicht so stark auf dieser Welt, was mir widerstehen könnte. Und es gibt nichts Wertvolleres auf dieser Welt, was ich nicht bereit wäre, den Preis zu bezahlen. Gott richtet sein Reich auf. Gott sagt, ich trete meine Herrschaft als König wieder an. Ich werde den, der meint, er hat auf dieser Welt das Sagen und er kann die Menschen versklaven und kaputt machen. Ich werde diesen Feind der Menschen wieder in seine Schranken weisen und sagen, du hast deine Macht verloren. Du kannst noch ein bisschen zappeln und versuchen, aber letztendlich hast du verloren. Das ist die Freudenbotschaft von Karfreitag. Gott entmachtet den Feind der Menschen, damit die Menschen wieder leben können. Es ist immer problematisch, wenn man Vergleiche nimmt, vielleicht aus dem Krieg, vor allen Dingen, wenn man selber nicht erlebt hat. Aber wenn man so Zeitreportagen sieht, so am Ende des Krieges, wenn die amerikanischen Soldaten in einzelne deutsche Städte kommen, wie sie von den Menschen begrüßt werden. Und zwar freudig. Die werden freudig begrüßt. Den winkt man zu, den hat man zugerufen. Endlich kommt ihr, um uns von dieser Diktaturherrschaft zu befreien. In dem Moment hat keiner der Leute dran gedacht, was diese Soldaten auf sich genommen haben und was sie hinter sich hatten. Sondern da stand im Vordergrund die Freude der Befreiung und der Freiheit. Auch wenn wir diesen Text lesen, den Jesaja da schreibt, geht es darum, um diese Botschaft, Gott fängt an, die Menschen zu befreien, den Menschen eine Zukunft und eine Perspektive zu geben. Und zwar, weil dieser Knecht bereit ist, diesen Weg der Demütigung, der Erniedrigung, der Schmerzen und des Leidens zu gehen. Er kommt nicht aus einer Position der Macht, sondern aus einer Position der Schwäche und der Abhängigkeit, weil das letztendlich genau auch das Problem der Menschen ist. Wir wollen nicht schwach sein und wir wollen nicht abhängig sein. Wir meinen, wir haben unser Leben selber im Griff. Wir meinen, wir können unser Leben selber bewältigen. Wir können uns selber einen Wert geben. Wir haben für alles eine Lösung. Dann brauchen wir nicht abhängig zu sein, sondern sind wir stark und unabhängig. Und dieser Knecht Gottes geht genau den anderen Weg. Er sagt, nein, es ist gut, wenn man von Gott abhängig ist, um Gott wirklich auch richtig erleben zu können. Und so wird dieser Knecht Gottes hineingenommen in den Auftrag, den Gott ihm gibt. Er bekommt von Gott den Auftrag, einen Dienst an der Welt zu tun und einen Dienst für die Welt. Einen Dienst an der Welt, indem er letztendlich dem Satan die Macht nimmt, und einen Dienst für die Welt, weil er anfängt, die Interessen der Menschen zu vertreten. Um was geht's eigentlich wirklich in deinem Leben? Was ist der Kern? Was ist das Wichtige? Auf was kommt's drauf an? Und das lebt er. Er kratzt nicht nur an der Fassade, an der Oberfläche. Er beschönigt nicht nur so ein paar Flecken unseres Lebens und sagt, wo ist das Kernproblem in deinem Leben? Du willst nicht schwach sein und von Gott abhängig sein. Du willst selber sein wie Gott. Und so kommt dieser Knecht Gottes nicht als Herrscher, sondern wirklich als Knecht. Nicht als der bestimmt, sondern als der dient. Und wo gibt es das in unserer ganzen Weltgeschichte, in allen Religionen, dass ein Gott den Menschen dient? Götter fordern nur. Götter verlangen. Und der Gott der Bibel sagt, ich diene euch. Zuerst einmal investiere ich in euch, zuerst einmal befreie ich euch und dann kommt aus eurer Dankbarkeit heraus ein neues, ein verändertes Leben. Weil ihr nicht wieder zurückfallen wollt in das Alte. Das wollt ihr ablegen, das wollt ihr bleiben lassen, sein lassen, das liegt hinter euch. Ihr wollt nach vorne. Und darum wird euer Leben später anders aussehen, wenn ihr es unter meine gute Herrschaft stellt. Gott kommt, um den Menschen zu dienen. Und die Menschen schauen erstmal auf das Drumherum. Die schauen erstmal das Drumherum an, die ganzen Begleiterscheinungen und sagen dreimal Nein. Nein zur Herkunft von Jesus. Was? Aus diesem kleinen Kaff da? Da kann nichts Gutes kommen. Von dort wollen wir keinen. Wenn, dann muss er aus dem Zentrum der Macht kommen. Wenn, dann muss er aristokratische Abstammung haben. Von einem, der von unten herauf gelebt hat und hat das ganze Leben durchgemacht, von der Schule über die Lehre und alles. Nee, wollen wir nicht. Ich weiß nicht, wo wir zurzeit ein bisschen was anderes haben. Ein Stück weit da unsere Einschätzung und Einstellung sich geändert hat. Ich bitte mal kurz die Bürgermeisterkandidatin wegzuhören. Ja, wenn wir doch ehrlich sind und schauen unsere Politiker an und sagen, wo haben die noch eine Ahnung und Erfahrung vom Leben? Die haben Schule gemacht, vielleicht studiert und dann in die politische Karriere eingestiegen und dann sind sie nach oben. Wo haben die noch Erfahrung vom Leben? Aber Jesus hat es umgedreht. Er ging durch alle Tiefen des Lebens durch. Er hat das Leben erfahren, er hat das Leben erlebt. Und darum weiß er, von was er spricht, wenn er sagt, ich bin das Leben. Die Menschen sagen dreimal Nein zu seiner Herkunft, zu seiner Gestalt. Hier, nix Oberarme, Brustkorb, Sixpack, sondern vielleicht ein normaler Mensch. Der fällt nicht auf in der Masse. So wie es bei Saul die Rede war, bei seiner Berufung überragte das ganze Volk um eine Haupteslänge. Der fällt auf. Naja, Jesus ging unter. Der war nichts Besonderes. Aber er hatte was Besonderes zu sagen. Und die Menschen sagen Nein zu seinen Gaben. Jesus, das, was du kannst, das, was du uns bietest, das interessiert uns nicht. Wir wollen nicht ein sinnerfülltes Leben, sondern wir wollten ein erfülltes Leben im materiellen Sinn. Wir wollen nicht eine Zukunft haben, sondern wir wollen eine Gegenwart haben, die aus dem Vollen schöpft. Wir wollen nicht unsere Vergangenheit klären, sondern wir wollen wissen, wo unsere Zukunft hingeht. Nein zu seinen Gaben. Dreimal Nein. Jesus, das, was du bietest, gefällt uns nicht. Und so waren die Leute damals gar nicht beeindruckt von seinem Auftreten, von seinem Handeln. Sie waren nicht geblendet von seinem Auftreten, von seinem Erscheinungsbild. Sein Äußeres hat sie nicht angezogen. Und weil die Menschen dreimal Nein zu ihm gesagt haben, wurde ihm auch keine Würde zugesprochen. Er war der Loser. Du bist nichts, du kannst nichts und von dir können wir auch nichts erwarten. Und diese Beurteilung der Menschen über Jesus bewirken eine Trennung. Die Menschen rücken von ihm weg. Wer schmückt sich schon gern in seinem Leben mit einem Verlierer? Ich stehe doch auch lieber auf der Seite des Chefs, denen, die was zu sagen haben. Wenn ich mich irgendwo vorstelle und merke, es kommt drauf an, auf Vitamin B, auf meine Beziehungen, dann erzähle ich doch lieber von denen, die gut dastehen. Und nicht unbedingt von denen, die ich begleite, weil sie Hilfe brauchen. Auf der einen Seite rücken die Menschen von ihm weg, die meinen, ich bin selber stark, ich kann mich nicht mit Schwäche abgeben. Und gleichzeitig suchen Menschen, die sich selber als schwach erleben, suchen seine Nähe. Hat das was damit zu tun, gleich zu gleich gesinnt sich gern? Menschen mit Leiden suchen seine Nähe. Und Menschen, die sich stark fühlen, distanzieren sich von ihm. Und so fällt das Fazit am Karfreitag: weg mit ihm. Dich brauchen wir nicht, es gibt bessere Angebote. Und dann wird aus diesem Jesus dort am Kreuz eine Stellvertretung. Er statt ich. Er statt ich. nicht nur er für mich, sondern er statt ich. Er lud auf sich alle unsere Leiden. Und das waren damals war ein ganz allgemeiner Begriff, dieses Leiden. Da war Krankheit damit gemeint, da war Hunger damit gemeint, da war die Armut damit gemeint, da war die Not gemeint, da war Streitereien, Ungerechtigkeit damit gemeint. Und für die Leute damals war es klar, wem es nicht gut geht in seinem Leben, der ist von Gott bestraft. Zu wessen Leben Gott Ja sagt, dem geht es gut. Ist für uns vielleicht ein befremdliches Denken, aber damals war das so üblich. Ist Gott auf deiner Seite, dann geht's dir gut. Hat Gott was gegen dich? Hast du mit Gott ein Problem? Dann geht's dir nicht gut. Die haben alles Leiden als Strafe Gottes verstanden. Und konnten vielleicht nicht sehen, dass nicht alles eine Strafe Gottes ist, sondern manchmal auch ganz einfach eine Konsequenz des persönlichen Handelns. Unser Leben, unser Tun hat Konsequenzen. Und diese Konsequenzen, die werden wir tragen müssen. Manche relativ schnell und manche vielleicht erst auf eine gewisse Dauer von Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahren. Wir werden sie tragen müssen. Er lud auf sich unser Leiden, unsere Schmerzen. Und letztendlich wird ja auch deutlich, der Mensch ist Täter und Opfer. Ihm wird Leiden zugefügt, aber er fügt auch Leiden zu. Der Mensch ist Täter und Opfer und dieser Gottesknecht erlebt, zu was der Mensch in der Lage ist. Was Menschen antun können, wie Menschen letztendlich mit sich selber umgehen können, sich selber quälen und letztendlich für sich selber nicht entscheiden können, welches Angebot gut ist. Er statt ich. Er trug meine Leiden. Karfreitag ist wie ein Spiegel. Jetzt müssen wir hier vorne so einen Spiegel hängen haben, wo jeder reinschauen kann, vielleicht später beim Abendmahl und sich fragen, ja, was sind denn eigentlich meine Leiden? Unter was leide ich denn eigentlich in meinem Leben? Und sich dann zusprechen zu lassen. Und genau für dieses Leiden ist Jesus am Kreuz gestorben. Meine Sünde. Wo hat mein Leben mich hingeführt? Und Sünde ist jetzt nicht das damit gemeint, wo ich mal gelogen habe oder mal was hab mitgehen lassen. Weil den Feiertag nicht gehalten habe. Sondern Sünde ist damit gemeint, wo läuft mein Leben am Ziel meines Lebens. An diesem Ziel, das mein Schöpfer mir gesetzt hat, wo läuft mein Leben daran vorbei? Und dann ist eigentlich alles, was danach kommt, an Fehlverhalten, nur eine Konsequenz von dieser falschen Weichenstellung. Er statt ich. Jesus identifiziert sich mit der Masse, mit den Leuten um ihn herum. Er sagt, dass ich lebe doch nichts anderes wie ihr. Ich erlebe doch nichts anderes wie ihr. Und genau das treibt mich in die Gegenwart Gottes. Das treibt mich in die Arme Gottes. Das treibt mich dahin, wo ihr nicht hinkommen könnt, weil ihr euch von Gott losgesagt habt. Weil ihr euer Leben einem anderen übergeben habt. Weil in eurem Leben andere Maßstäbe zählen. Andere Prioritäten da sind. Aber mich treibt's in die Arme Gottes. Und ich mache euch diesen Weg zu Gott wieder frei. Dass ihr heimkommen könnt in die offenen Arme des Vaters, der sagt, ich warte auf dich. Ich habe schon so lange gewartet, schön, dass du da bist. Gott macht durch Jesus frei. Er lud auf sich unser Leiden, unsere Schmerzen und unsere Strafe. Und ich weiß nicht, ob wir das schon verstanden haben, was das heißt. Er lud auf sich unsere Strafe. Das heißt, wenn ich was falsch mache in meinem Leben, dass ich vor Gott keine Angst mehr haben muss. Ich werde von Gott nicht mehr bestraft dafür. Also ich kann mich noch erinnern, so in meiner Kindheit, wenn man was falsch gemacht hat, auch so als kleiner Junge, heimzukommen, zu wissen, jetzt gibt's paar hinter dir Löffel. Ich bin das so erzogen worden. Da ist meine Mutter noch hingegangen in die Schule zu den Lehrern und hat gesagt, guten Tag, ich bin Frau Hecklinger, das ist mein Sohn. Wenn er nicht spurt, dann geben Sie ihm eine mit und sagen noch einen schönen Gruß von mir. Und ich wusste ganz genau, wenn ich dann in der Schule eine gekriegt habe, selbst in der 9. oder 10. Klasse noch, ich brauchte nicht heimkommen, um mich bei meiner Mutter auszuholen. Die hat nur gefragt, warum? Richtig so. Und wie steckt es in uns Menschen drin, wenn wir sagen oder erleben, ich habe was falsch gemacht, dann kommt plötzlich die Angst vor Gott. Dann getraut man sich nicht mehr in die Nähe, in die Gegenwart Gottes, weil man Angst hat, da kommt jetzt das Echo. Und weil man Angst hat, zieht man sich von Gott zurück. Nicht er zieht sich zurück, sondern wir ziehen uns zurück von Gott. Und dann entsteht eine Distanz, eine Trennung. Man hat sich nichts mehr zu sagen, man hört nicht mehr hin, man will nichts miteinander zu tun haben. Aber Gott bestraft nicht mehr. Gott bestraft nicht mehr. Wenn ich am Morgen mal keine Bibel gelesen habe oder nicht bete, Gott bestraft mich nicht dafür. In wie vielen Bibelstunden wurde mir das gesagt? Ja, wenn ich morgens mal nicht gebetet habe, dann habe ich den ganzen Tag Angst und überlege mir, was könnte mir heute passieren? Nein, Gott bestraft nicht mehr. Jesus hat die Strafe getragen. Dann ist es vielleicht für uns die Strafe, daran zu denken, dass ein anderer bezahlt hat. Und dass es einem dann leid tut und sagt, jawohl, dafür bist du auch gestorben, tut mir leid. Gott bestraft nicht mehr. Er ist der Sündenbock, aber nicht das Bauernopfer. Er ist der die Strafe getragen hat, aber er ist nicht der geopfert wurde, damit ein anderer auf seiner Position bleiben kann. Sündenbock ja, Bauernopfer nein. Sondern er hat sich geopfert, damit wir Leben finden. Und damit Gott zeigen kann, dass er der ist, der auf dieser Welt herrscht. Für uns. Dass wir mit ihm leben können. Er für mich. Damit wir leben können. Das ist Karfreitag. Befreiung. Da wird nicht gefragt, was hast du gemacht, sondern wird gefragt, was hat er gemacht. Und das ist nicht die Frage, wie arg hat dich das getroffen und berührt, wie groß war dein Mitleid und Mitleiden mit diesem Jesus, sondern wird die Frage sein, hast du das, was er getan hat, für dich getan hat, hast du das angenommen? Hast du dieses Geschenk angenommen und ausgepackt und sagst, das ist das Wertvollste, was mir in meinem Leben passieren konnte? Dass einer, den die Menschen für einen Verlierer gehalten haben, mir das ewige Leben schenkt. Weil er für mich den Weg zu Gott freigemacht hat. Und den Weg zu Gott freimachen heißt, wir können mit Gott leben unter dieser guten Herrschaft Gottes. Da gibt's nichts mehr, was uns trennt. Und ich glaube, das ist genug Grund zur Freude. Amen.